Starset FFM, der FFM-Podcast.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin's, Klaas Scholt-Albers. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Für alle Kinder der 90er gehört er mit zum Soundtrack unserer Kindheit. Und er ist mehr Weltstar, als einem so bewusst ist. Herzlich willkommen, Lou Bega.
Wow, wenn ihr mich sehen könntet, meine Wangen erröten.
Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern. Ja, wir haben Mambo Number 5 angemacht als Kinder. Damals war ich 10. Wow. Und haben das aufgedreht, getanzt und versucht, den Text auswendig zu lernen. Yes. Es hat bis heute bei mir zumindest nicht geklappt, aber es war auf jeden Fall ein Highlight.
Danke, danke.
Fangen wir doch direkt mal mit einem Titel an, den du gar nicht so gerne hörst, nämlich One Hit Wonder.
Ja.
Ein Schimpfwort ein bisschen,
ja.
Oder?
Ja, also man hat das mir immer so, nicht alle Menschen, aber es gibt schon welche, die das am gerne so draufkleben.
Mhm.
Und nein, ich mag es nicht, aus dem Grund, weil schon der zweite Song, ich will jetzt ein bisschen kleinlich sein, der zweite Song nach Mambo Number 5 in sich, wenn es Mambo Number 5 nicht gegeben hätte, ein Hit wäre. Ja, er war ein Top-10-Song in, keine Ahnung, 15, 20 Ländern.
Absolut richtig.
Es ist ein Hit. Ich weiß nicht, wo ein Hit anfängt. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 10. Und allein das zeigt, man möchte einem das gerne so, den Erfolg so ein bisschen kleiner machen. So, du bist aber nur ein One-Hit-Wonder. War eine Sache, die ich übersehen habe und nicht drüber geredet habe. Aber in meinem, glaube ich, Herzen gibt es einen kleinen Ort, der gesagt hat, komm, zeig's denen nochmal. 20 Jahre später. Ich so, ja, eigentlich ist es doch Wurst. Ich weiß doch, wie toll ich bin,
ja. Wie
toll die Musik ist. Und meine Fans interessieren sich nicht dafür, für diese Bezeichnungen. Ich auch nicht, meine Frau nicht, niemand tut's. Aber es gibt diesen Mini-Platz im Herzen, vielleicht den Leute versucht haben, ja, nicht zu zerstören, aber mit diesem Wort klein zu machen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? 20 Jahre später, bevor ich in Vollrente gehe, habe ich nochmal einen raus. Boom.
Vollrente gehst, finde ich sehr schön. Also ich kann das gut nachvollziehen. Also ich würde auch, wenn man als Musiker viel Musik gemacht hat und dann immer nur als One-Hit-Wonder bezeichnet zu werden, ist wahrscheinlich kein schönes Gefühl. Trotzdem gab es ja viele Momente. Ich hätte zumindest nicht mehr damit gerechnet, dass ich irgendwann mal mit dir im Studio stehe.
Ja.
Denn du wärst fast nicht wieder als Musiker zurückgekommen. Zumindest hat man ewig nichts von dir gehört. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert?
Das ist schwer zu erklären. Ich habe nämlich sehr viel ist da passiert. Also, ich habe 1999 der Riesenerfolg. Ja? Amerika, in Hollywood, Tourneen, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Das ging bis 2001 auf dieser Vollstufe.
Mhm.
Ne? Dann kam 9/11. Dann kam auch in meinem Leben ein Herzinfarkt. Gewisse Dinge, auch Probleme mit meinem früheren Management, die ich ausleben musste. 2010 ging alles wieder, oder ein bisschen früher, 2008 glaube ich, ging alles wieder in eine super Richtung. Ich hatte ein neues Management, eine Frau, eine richtige, eine neue, fantastische. Die Musik war wieder wichtiger in meinem Leben und ich habe aber in der ganzen Zeit, das wissen die Leute vielleicht nicht, immer getourt. Ich war immer unterwegs, jedes Wochenende irgendwo auf der Welt.
Mhm.
Nicht nur in Deutschland, wenig in Deutschland, sondern überall. Also Rumänien, Amerika, Russland, Südafrika, überall. Es gibt kein Land der Welt, das wir nicht gesehen haben. Denn wenn man so einen Klassiker schafft, gibt es auf der Welt immer einen Ort, wo jemand anruft und sagt, hey, große Bühne hier, was auch immer der Anlass ist, kommt und spielt.
Mhm.
Das ist ein tolles Leben. Das ist eigentlich das, was ich immer wollte. Dass du quasi am Wochenende irgendwo hinfliegst in die Welt mit deiner Band und den Tänzern und Spaß hast und gleichzeitig so die Freude mit den Menschen teilst. Das habe ich gemacht. Eigentlich mache ich es immer noch. Ne? Der einzige Unterschied, warum ich hier bin, ist, dass ich, wie gesagt, nochmal einen raushauen wollte. Ja.
Ich erinnere mich noch gut, vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren habe ich eine Schlagzeile gelesen über dich. Da hieß es, Lou Bega hat jetzt zum Glauben gefunden.
Ja. Yeah.
Das war etwas, wo ich dachte, okay, dann dauert das bestimmt jetzt noch mit einer neuen Single oder so.
Yes.
Was hat's damit auf sich? Du bist im Urlaub gewesen und hattest ein Buch dabei.
Oh, das ist ja, ich versuch's kurz zu erzählen.
Ja.
Das ist eine schöne Geschichte, die man, wenn es einen interessiert, im Internet auch finden kann, auf YouTube. Aber es geht einfach nur dabei, dass meine Frau und ich im Urlaub, das stimmt, den Herrn gefunden haben. In Amerika sagt man The Lord.
Ja.
Ja, und das Witzige ist, dass in My Mambo Number 5, im ersten Vers, ein Teil des Liedes eine Bitte an diesen Lord ist. I really beg you, my Lord, to me flirting is just like a sport. Ja, kennt ihr die Szene?
Ja.
Ich bin also immer schon mit dem Lord verbunden gewesen. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich vor 3 Jahren seine Rufe endlich erhört habe und mich unter seine Gnade gestellt habe. Bin quasi mit ihm neu geboren, gestorben und neu geboren, symbolisch, aber das ist auch metaphysisch möglich. Und das Schöne ist, wenn du das tust, ihn zuerst, also when you put him first, wenn du ihn quasi an erste Stelle setzt, gibt dir die desires of your heart, also diese kleinen Löcher, von denen ich dir erzählt habe vorher, die stopft er dann auf seine Art und Weise und deswegen stehen wir hier. Miracle Man. Yes. Yes.
Ich habe noch eine andere Geschichte gelesen, die, finde ich, geht fast schon in eine ganz andere Richtung. Und zwar einen Nachtclub in Uganda eröffnen. Ist das eine Geschichte, die wahr ist oder ist das so ein Mythos über dich?
Nein, die ist echt wahr. Das ist, wie alt war ich da? Das war kurz vor Mambo. 1,5 Jahre vor Mambo.
Okay.
Da hatte ich die Möglichkeit, in Uganda, dachte ich, einen Nachtclub zu eröffnen. Denn die hatten keinen Nachtclub dort in Kampala, der, sag ich jetzt mal, European Standards hatte. Und ich hatte ja Verwandtschaft dort. Mein Vater kommt von dort.
Richtig.
Und wir haben es versucht, waren dort, waren gerade im Prozess, da was zu mieten. Und dann wurden wir überfallen.
Oha.
Ja. Und somit war unsere Reisekasse, unsere Kasse, für die wir schwer gearbeitet hatten, das Jahr davor weg und der Traum geplatzt. Boom. Wichtig, dass es so passiert ist, weil ich denke, wäre ich jetzt ein Nachtclubbesitzer in Uganda, hätte es kein Mambo 5 gegeben und auch wir würden jetzt nicht hier stehen.
Stimmt allerdings.
Also, die Geschichte stimmt, ja. Ist ein kleines Geschichtchen in meiner Laufbahn vor Mambo.
Eine, genau, Wendung des Schicksals, so gesehen auch. Aber hast du jemals nochmal wieder darüber nachgedacht, die letzten Jahre, vielleicht doch nochmal, nicht unbedingt in Uganda, aber irgendwo anders, dann einen Club aufzumachen oder so die Richtung einzuschlagen? Oder dachtest du, das ist...
Nein, ich war 20, da wäre das gegangen. Ich glaube, ich könnte das rein physisch, psychisch gar nicht. Ich habe Kumpels, die das machen, ja, die ganze Nacht bis 4-5 Uhr morgens sich die Nacht um die Ohren hauen können und den Tag dann natürlich verschlafen. Ich habe mich nicht dafür entschieden. Also ich kann das beim Gigen und wenn ich eine Tour habe, aber ich muss dann auch den Tag leben. Also ich kann nicht nur nachtaktiv sein und das bedeutet das ja, wenn du Clubleben lebst.
Wobei Musikerleben auch wirklich viel am Abend und in der Nacht stattfindet, ne?
Das stimmt, aber es ist trotzdem anders. Dieses Rock'n'Roll, wie es in den 60ern, 70ern wirklich war und wie ich es auch gelebt habe ein bisschen, so 99, 2001 habe ich diesen Mythos ein bisschen zu sehr manchmal gelebt, aber das gibt es gar nicht mehr. Wenn du wirklich in der Top-Klasse mitspielen willst, dann musst du diszipliniert sein und musst den Tag schon erleben.
Das sagen das übrigens sehr, sehr viele Künstler, die auch über viele Jahre hinweg, zum Beispiel so wie du, touren. Ja. DJ Bobo war bei uns, hat genau das Gleiche gesagt. Also hat gesagt, wenn du bestehen willst, dann let the drugs out, let the party out, sometimes zumindest.
Ja, das hat dann nichts mehr mit dieser coolen Zeit zu tun, die Mythos ist. Ja. Und wenn wir an wirklich die coole Rock'n'Roll-Zeit und alles denken, dann denken wir natürlich 60s, 70s. Das war cool und es hat Spaß gemacht. Ja. Ist ein bisschen langweilig, aber es ist das, was wir sind heute. Ja. Wir sind halt nur mehr vegan und bedachter und wir sind nicht mehr in den 60ern. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, den Körper nicht demolisieren und Krankheiten weglassen und nicht zu viel Alkohol. Ja, feiern kann man aber trotzdem.
Limitiert feiern, schön. Ja. Sonst wäre es vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, dass du jetzt quasi zum 20-jährigen Jubiläum von Mambo Number 5, war ja ein Riesenhit, 99. Und auch, obwohl es ja das Ende der 90er war, wird es ja für viele einfach 90er als 90er-Hit gefeiert. Eine Sache habe ich auch noch gelesen, dass Bob, also diese Bob der Baumeister-Geschichte.
Yeah.
Also es gab bestimmt relativ viele Cover-Songs von dem Mambo Number 5. Yeah. Aber Bob der Baumeister aus England war eine ganz besondere Geschichte, denn die hatten keine Genehmigung dafür.
Ja, genau.
Und wie lief das dann ab? Wie läuft das, wenn man mitbekommt, covert jemand, ohne vorher die Lizenzen zu klären?
Das ist Diebstahl. Ja, das ist Diebstahl, aber dadurch, dass es ein immaterielles Gut ist, das man eben nicht anfassen kann, wird das eben nicht als Diebstahl gesehen, so vom normalen Menschen. Ich selber habe damit nicht so viel zu tun gehabt, weil ich war eben on the road, aber ich weiß von meinem Team, dass es ins Gericht ging, aber irgendwie sind sie durchgekommen damit, mit ihrem Diebstahl. Also wir haben jetzt keine Knete gesehen, auf gut Deutsch. Ja. Wir haben also geklaut und sind weggekommen damit. Ja.
Ist sowieso ein großes Thema, was ja oft diskutiert wird auch. Also nicht nur beim Sampling, ja, sondern auch Covern und Rechte, Lizenzen klären und so weiter, wo ich auch mit vielen Künstlern immer wieder drüber spreche, weil das ja essentiell dafür ist, ne? Ja. Also ein 90er beispielsweise, der ja gerade gecovert oder neu aufgesetzt wurde, Narcotic von Liquido, von zwei DJs, und die haben mit dem Sänger von Liquido zusammengearbeitet, weil es sonst gar nicht gegangen wäre, weil der gesagt hat, ich möchte, dass da kein Remake von entsteht.
Ja, Kontrolle haben darüber, ja.
Ja, genau, ja. Richtig.
Ja, ja, absolut.
Das kannst du also gut nachvollziehen, dass man sozusagen das eigene Werk schützen will, nach so vielen Jahren schützen will.
Absolut. Und es muss qualitativ fantastisch sein. Mhm. Ja, es muss den Song Tribut zahlen. Es muss jetzt in unserem Fall etwas hinzufügen. Also ich will nicht nur covern, ich möchte was hinzufügen. Also bei mir ist es anders. Ich covere eigentlich nicht Songs, sondern wir bringen unseren eigenen Song in den Song hinein, so dass du quasi zwei Werke hast, die ein drittes ergeben. Ja, was kein Covern ist, es nennt sich Werksverbindung, um technisch zu sein. Aber was das Covern angeht, ich verstehe das vollkommen, dass man aufpasst darauf, dass nur High Quality rankommt. Ja, und es ist nicht einfach, einen Song zu covern. Ne? Deswegen muss das schon, wenn man es macht, gut sein, fantastisch sein, sonst überlassen. Ja.
Bevor wir zu deiner neuen Werksverbindung kommen, wie du es so schön genannt hast, du hast, glaube ich, heute verdienst du mehr mit Mambo No. 5 als damals. Das geht gerade so ein bisschen durch die Medien. Okay, das ist die Bildzeitung.
Aber okay.
Ist das denn so? Also durch diesen ganzen 90er-Hype?
Was ich sagen wollte, ist nicht, dass ich mehr verdiene, sondern dass es durch das Internet lustigerweise so ist, dass mehr Menschen, die damals noch nicht mal auf der Welt waren, zu dir finden. Also mehr Streaming, mehr Menschen finden zu dir, mehr Menschen wollen dich live sehen. Das kommt durch das Internet. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen.
Okay.
Nicht die Summe, sondern dass es in der Tat so ist, dass mehr Menschen Zugriff haben auf dich und dich finden.
Dann haken wir das mal als Bild-Zeitung-Überschrift ab. Trotzdem merkst du diesen 90er-Hype, dass viele Songs aus den 90ern, also es gibt wieder ja mehr 90er-Partys. Das ist ja schon seit ein paar Jahren so, aber es hört ja nicht auf.
Es hört nicht auf, eben. Also es war doch immer so, jetzt schon. Ich war in Australien im Januar erst auf einer 90er-Open-Air-Tour mit allen 90er-Stars, die es so gibt, also die Großen. Und haben Stadien da quasi bespielt. Also auch in Australien ist es so. Aber für mich gefühlt ist es so, dass die 90er immer da sind. Aber du hast recht, es gibt ein Übergewicht jetzt. Die Backstreet Boys zum Beispiel.
Ja, absolut, richtig. Ja. Was glaubst du, woran das liegt, dass die 90er so ein nicht totzukriegendes Jahrzehnt sind?
Ich sage es in Scatman und Headman, in meinem Pre-Chorus sage ich es ja. Wir wollen diese zeitlichen Ketten sprengen und kommen an in der neuen Zeit. Und machen das in Style. Und müssen das auch tun. Wir müssen den Neuen und den Jungen zeigen, dass das alte Gäule auch springen können, wenn sie müssen.
Ach, so alt bist du ja noch gar nicht.
Nein, ich bin jung. Das ist ja das. Scatman and Hatman, Travel in Time. Ja.
Richtig,
wir sind Zeit-Traveler. So. Ich kann es dir nicht beantworten, ehrlich gesagt.
Trotzdem, schon damals warst du ja als 20-Jähriger immer im Anzug unterwegs, immer mit deinem Hut, den du heute auch aufhast. Oder wahrscheinlich nicht der gleiche wie damals, aber du bist immer gut in Style. Gab es für dich irgendwann mal eine Entscheidung, dich so anzuziehen? Also gab es einen Schlüsselmoment?
Nicht einen, vielleicht mehrere. Aber es ist in der Tat so, dass du, wenn du deine Musik ausdrücken willst, dich so anziehen musst, ja? Also der Hut und auch der Anzug, wenn du sie anziehst, ist es wie eine Zeitmaschine und wie eine Personenmaschine quasi, die aus dir nochmal was anderes macht. Sobald ich den Hut aufsetze, bin ich in meinem Charakter drin. Ja?
Okay.
Dann könnte ich jetzt sofort tanzen, Mambo singen, den neuen Song singen, kein Problem. Habe ich den Hut nicht auf, könnte ich das, aber nicht so überzeugend.
Okay.
Also, es ist wie Samsons Haare.
Wie bei Michael Jackson mit seinen Outfits.
Mit seinem Handschuh.
Ja.
Da gibt's so kleine Gadgets, die man braucht, und der Hut ist meins. Sobald ich ihn aufsetze, bin ich wirklich Lou Bega, nicht nur Lou. Bam, bam, bam. Das ist das Showtime-Element, ja. Fußballer, die sich überkreuzen und den Boden küssen, wenn sie im Stadion ankommen. Weißt du, das sind kleine Gadgets, die wir brauchen.
Ja.
Und der Hut ist so eins.
Also Lou Bega läuft in seiner Freizeit dann im Hoodie und mit Baggy Pants rum oder da bleibt das Hemd?
Das tue ich nur, wenn ich nicht erkannt werden will.
Okay.
Ja, dann laufe ich so rum, in der Tat, und das erwartet auch niemand. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt im Hut und Anzug in den Supermarkt gehe, dann muss ich eine Stunde mehr mitnehmen. Zeit. Ja, was ist so?
Vor der Kühltheke performen.
Ja, hi. Und Leute wollen auch ihre Dankbarkeit lustigerweise auch ausdrücken, was süß ist. Die sagen, hey, danke, und der Song hat mir so viel bedeutet. Und
jemand, der auch Hut oder Anzug und vernünftige, schicke Schuhe getragen hat, ja, ist John Paul Larkin, Scatman.
Yeah.
Ihr habt ja sowieso eine ganz besondere Verbindung. Also bevor wir zum Musikalischen kommen, und du hast es ja gerade schon so schön als Werksverbindung beschrieben, ihr habt ja auch, ich sag mal, biografisch gibt es da einige Überschneidungen.
Ja, schön gesagt. Und denen war ich mir überhaupt nicht bewusst. John Larkin verstarb im Dezember 1999 an einem Gehirntumor. Mein eigener Vater verstarb im März 1999 auch an einem Gehirntumor. Mambo Number 5 und das Album kamen raus 3 Wochen, nachdem mein Vater an diesem Gehirntumor verstarb. Ich war 23 Jahre alt und die Tür zu meinem großen Erfolg öffnete sich und mein eigener Daddy, mit dem ich ein wunderbares Verhältnis hatte, starb so vor meinen Augen. Also es war eine schwere Zeit, eine süße und eine schwere Zeit gleichzeitig. Es sind krasse Dinge passiert in der Zeit und dieser John Larkin, habe ich auch herausgefunden, war ein großer Held für Millionen von Stotterer, also Menschen, die Probleme haben, sich mitzuteilen, die genauso intelligent sind wie alle anderen, wenn nicht intelligenter, die sich aber nicht mitteilen können und oft in den Charme getrieben werden, als Kinder schon.
Und dann nicht sprechen.
Nicht sprechen können, weil Kinder sind halt hart und können dich fertig machen. Und John hat eine große Schwäche, vermeintlich große Schwäche in seinem Leben zu seinem Mittelpunkt gemacht, zu einer Stärke gemacht, zu einer Waffe fast schon gemacht. Ja? Und er hat Musik mit diesem Stottern gemacht. Und er ist wirklich ein Held für Millionen von Menschen, nach wie vor, nicht nur damals. Und das habe ich rausgefunden, nachdem wir diesen Song aufgenommen hatten, dass die ersten Menschen, die davon mitbekommen haben, waren Stotterer. In Japan, Australien, Amerika. Und das ist fantastisch. Ja? Ich selber kann da sagen, ich bin als Kind hin und wieder rassistisch, ich will nicht sagen beleidigt worden, behandelt worden. Mhm. Ja, also man hat mich wissen lassen, dass ich einer unteren existenziellen Stufe angehöre. Gut. Ich bin einfach nicht so viel wert wie der andere Mensch. Das Gefühl tut weh als Kind sehr. Man kann es nicht leugnen. Und schlimmer muss es noch für ihn gewesen sein, für jemanden, der kaum ein Wort herausbekommt. Aber ich will nicht vergleichen. Ich will nur sagen, das sind die Schnittpunkte und der Schnurrbart und der Hut und all diese Sachen kommen noch on top.
Wobei man sagen muss, der Scatman-Schnurrbart, der war schon deutlich dicker.
Das war mehr das Saddam Hussein-Modell.
Genau.
Die Suppenbremse. Ich mag ihn lieber Pencil Thin, also Bleistift dünn eher. Ja, da kann ich alles haben.
Du singst in dem Song auch, das Stottern ist für euch wie dieses Scatting. Scatting ist ja eine Art zu singen.
Ja.
Und warum singst du da? Also warum ist das Stottern genau das gleiche wie beim Scatten?
Das ist eine Aussage, die er gemacht hat, die er quasi verrappt. Diesen Teil im Song ist sein Original-Sample, den wir belassen haben. Für ihn, denke ich mal, ist es so, dass er mitbekommen hat, dass er, wenn er singt, nicht stottert, lustigerweise.
Was bei übrigens vielen Stotterern so ist, die rappen oder singen, dass dann auf einmal sich die Stimme komischerweise entspannt und alles rauskommt.
Es ist fantastisch, ja.
Ja, und Musik.
Musik ist Medizin, das ist Wahnsinn. Genau in die Tiefe dazu gehen kann ich persönlich jetzt noch nicht. Ich glaube, ich werde das aber rausfinden. Ich glaube nur, dass das Gärten tatsächlich für ihn fast wie so ein Vehikel auch schon war, auf der Art. Ne? Es hat ihn in eine neue Figur verwandelt auch. Es hat ihn in Scatland gebracht, das Land, wo er lebte. Also eine ganz eigene Welt quasi aufgebaut. Ja.
Ja, verrückter Typ auf jeden Fall. Also bestimmt, so bemerkenswerter
anders.
Typ.
Also nicht der offensichtlich, sag ich jetzt mal, Teenie-Popstar.
Ja, definitiv nicht. Und, Modell Saddam Hussein für den Bart, da hat es schon ganz gut getroffen.
Ja, und das ist toll, dass so ein Mensch auf einmal da ist. Boom. Und wir heute über ihn reden.
Richtig.
Und ich hätte es ja selber nicht erwartet. Ja, ist ja nicht so, dass ich mein ganzes Leben rumgelaufen bin und gesagt hätte, hey, ich will Scatman Johns Tribut machen.
Ja.
Aber es ist dazu gekommen, Du weißt, ich glaube in Gott. Scatman John hat an Gott auch geglaubt. Und deswegen weiß ich, es gibt einen Sinn, der dahinter steckt. Ich muss ihn nicht kennen. Ich muss einfach nur fügsam sein und es tun. Und dann wird alles gut und deswegen stehen wir hier.
Ich danke dir für das Interview.
Danke dir.
Ich wünsche dir jetzt viel Spaß die nächsten 2 Jahre mit der angezogenen Handbremse Rock'n'Roll.
Limited Partying.
Yes, und danach sehen wir uns dann wieder.
Danke dir.
Und wie immer auch danke an euch fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Starset FFN, der FFN-Podcast.